Rechtsbruch statt Gerechtigkeit. Und um diese Gerechtigkeit Gottes wird es auch heute in der Predigt gehen. Allerdings nicht als Basis dieser Jesaja-Text, der soll uns hinführen in dieses große Bild, das größere Bild der Gerechtigkeit, das Gott vom Anfang an mit seinem Volk im Sinn gehabt hat. Aber soll uns hinführen in den heutigen Predigttext, und der steht im Römer 5 und die ersten 5 Verse lese ich da dazu. Und da sagt uns Gott: Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, danke für dein lebendiges Wort. Lass es auch heute an diesem Sonntag in unserem Herzen lebendig werden und segne das Reden und das Hören. In deinem Namen, Herr. Amen. Wenn man sich näher mit dem Text auseinandersetzt, dann kommt man drauf, dass in diesem Text, in dem es um das Heil Gottes geht, um das, was er für uns getan hat, dass es da um 4 Dimensionen des Heils geht. 4 Dimensionen, in denen das Heil wirkt, und an diesen 4 Dimensionen möchte ich mich heute so durch die Predigt handeln. Die erste Dimension, oder der Text spricht in einer ersten Dimension davon, dass wir erlöst sind. Und es bedeutet, dass wir eine erlöste, eine gelöste Vergangenheit haben. Die zweite Dimension ist, wir leben, weil wir erlöst sind, in einer befreiten Gegenwart. Und da spricht der Paulus davon, dass wir Frieden mit Gott haben, durch diese Gerechtigkeit, die Gott an uns gewirkt hat. Und Paulus spricht davon, dass wir jederzeit Zugang zu dieser Gnade, von der wir heute auch schon sehr viel gesungen haben, danke dafür, für das Aussuchen der Lieder, dass wir jederzeit Zugang zu dieser Gnade haben. Und am Ende des Textes, und es hat es nicht erstaunt, es sind nur 5 Verse, ich weiß es, aber da steckt einfach viel drinnen. Am Ende des Textes spricht Paulus von der Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, das ist die dritte Dimension. Das liegt in einer nicht so genau definierten Zukunft. Wir erleben das eher als fernere Zukunft. Aber wir dürfen ganz gewiss sein, dass wir eines Tages in dieser Herrlichkeit Gottes stehen werden. Und dann am Ende des Textes spricht er auch noch über unsere nähere Zukunft. Und das ist dann der Teil, wo er über die Kraft in der Anfechtung spricht. Nun, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. In einer Stadt lebte ein Mann namens Daniel, und der Name ist frei erfunden und hat keine Absicht. Also die Daniels hier im Raum nicht persönlich nehmen. In einer Stadt lebte ein Mann namens Daniel. Von außen sah sein Leben ordentlich aus. Arbeit, Familie, Haus. Aber innerlich trug er eine schwere Last mit sich herum. Fehler aus seiner Jugend, zerbrochene Beziehungen Worte, die er nicht zurücknehmen konnte, Entscheidungen, deren Folgen andere tragen mussten. Manchmal wachte er nachts auf und es war, als säße er wieder im Gerichtssaal seiner Erinnerungen. Und die Anklägerstimmen flüsterten, weißt du noch, damals, das kannst du nie wieder gut machen. So jemand wie du. Eines Tages bekam Daniel tatsächlich Post vom Amtsgericht. Ein alter Rechtsstreit war neu aufgerollt worden. Wochenlang lebte er in Unruhe. Was würde herauskommen, würde ihn die Vergangenheit einholen. Der Verhandlungstag kam, der Richter hörte alles an und dann fiel das Urteil. Freigesprochen. Die Schuld ist beglichen. Der Hammer fiel, die Akte wurde geschlossen, Stempel wurde draufgesetzt, rechtskräftig. Daniel saß da wie betäubt. Er wartete fast darauf, dass jemand sagt, Moment, das müssen wir aber schon noch einmal prüfen. Aber nichts kam. Der Richter stand auf, die Sache war erledigt. Als Daniel später das Gerichtsgebäude verließ, merkte er etwas Seltsames. Die Stadt sah anders aus. Nicht, weil sie sich verändert hatte, sondern weil er frei war. Zu Hause nahm er den Brief mit dem Urteil in die Hand. Oben stand rechtskräftig, unwiderruflich. In den nächsten Wochen geschah etwas Entscheidendes. Die Erinnerungen kamen noch, aber sie hatten keine Macht mehr. Wenn die innere Anklage begann, konnte Daniel sagen, mein Fall ist abgeschlossen. Wenn die Vergangenheit drohte, ihn zu übermannen, konnte er antworten, es gibt ein Urteil und das gilt. Und so spricht Gott in seinem Wort zu uns. Paulus drückt es aus in dem Satz, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Wir glauben dran, dass da keine laufende Verhandlung mehr ist. Da ist kein Bewährungsstatus, da gibt es kein vorläufig angenommen. Gott sprach in Christus ein vollendetes Urteil. Wir sind gerecht geworden mit göttlichem Siegel. Wer an Jesus Christus glaubt, dessen schlimmster Gerichtstag liegt hinter ihm, nicht vor ihm. Es kann nur noch besser werden. So darf ich leben als Christ. Dazu ist natürlich zu sagen, die Vergangenheit ist nicht ausgelöscht im Sinne von nie geschehen. Aber sie ist erlöst. Sie ist bezahlt. Sie ist gerichtet in Christus. Und wenn der Feind wieder mal zur Seele flüstert, weißt du noch, dann darfst du ruhig antworten, ja, ich weiß. Aber ich weiß auch, der Richter hat gesprochen. Die Tür ist zu, der Fall ist erledigt. In Christi Heil erfahren wir eine erlöste, gelöste, befreite, erledigte, überwundene Vergangenheit. Wie sagt es der Paulus, da wir nun gerecht geworden sind, durch den Glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, ist gerechtfertigt. Und er bleibt es. Und gerecht sein heißt richtig sein vor Gott. Vor Gott in Ordnung sein. So sein, dass man vor Gott erscheinen kann. Wir werden nicht mehr verklagt. Und so spricht der Paulus davon, dass wir umkleidet sind mit der Gerechtigkeit Christi. Und er spricht auch davon, dass das Gottes Geschenk ist. Billiger, mit weniger, gibt Gott sich nicht zufrieden. Gott ist vollkommen und wenn er Vergebung schenkt, dann ist das vollkommene Vergebung. Wenn Gott eine Sache macht, macht er sie ganz. Als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, hat er gesagt, was er gemeint hat. Und gemeint, was er gesagt hat. Es ist alles in Ordnung. Die zweite Dimension des Heils, und die liegt mir ganz besonders vor dem Hintergrund der letzten Nachrichten, die wir gehört haben, besonders am Herzen. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben nicht nur eine gelöste, bewältigte Vergangenheit, wir leben auch in einer befreiten Gegenwart, in einem neuen Miteinander. Und diese Gegenwart besteht aus zwei Dingen. Das erste ist, dass wir Frieden haben mit Gott. Und da möchte ich euch noch einmal eine Geschichte erzählen. Diesmal geht es um einen Mann mit dem Namen Elias. Niemand hat es gewusst, aber in seinem Herzen, in seinem Inneren herrschte Krieg. Nicht mit Menschen, nicht mit Nachbarn, sondern mit Gott. Elias war so einer, der immer beweisen wollte, dass er gut genug ist. Er half im Dorf, er spendete Geld, er arbeitete hart. Aber wenn er abends allein war, dann kam diese Unruhe. So ein Gedanken wie ein fernes Donnergrollen. Lieber Elias, bist sicher, dass das reicht? Reicht das? Was ist, wenn Gott doch noch was gegen dich hat? Was ist, wenn am Ende alles doch aufgerechnet wird? Lieber Elias, deine Plus-Minus-Liste, die geht sich nicht aus. Dieser Elias lebt wie ein Bürger in einem Land, das offiziell im Krieg ist, auch wenn gerade keine Bomben fallen. Man lebt, man arbeitet, man lacht, aber tief innen weiß man, es ist nicht Frieden. Eines Tages kam ein alter Freund zurück ins Dorf. Er hatte Elias lange nicht gesehen. Sie setzten sich auf eine Bank unter der großen Linde. Der Freund hörte zu, all die Sorgen, die Selbstverwürfe, die Angst vor Gottes Urteil. Und dann sagte er ruhig, Elias, weißt du eigentlich, dass der Krieg vorbei ist? Elias runzelte die Stirn. Welcher Krieg? Der zwischen dir und Gott. Und dann erklärte er ihm, was es bedeutet, dass Jesus Christus nicht nur Sünden vergibt, sondern die Feindschaft beendet. Dass am Kreuz nicht nur Schuld bezahlt wurde, sondern Frieden geschlossen wurde. Nicht ein Waffenstillstand auf Probe, sondern ein gültiger, unterschriebener Friedensvertrag. Frieden mit Gott, sagt der Freund, bedeutet nicht, dass du dich endlich gut genug benommen hast, sondern es bedeutet, dass Gott selbst entschieden hat, nicht mehr gegen dich zu sein. Und diese Worte, die trafen den Elias wie so ein Sonnenstrahl in der Dunkelheit. Ich habe Frieden mit Gott. Und liebe Leute, das ist in der Dauerform gesagt, auch hier in diesem Abschnitt im Römerbrief. Gott ist mit dir und mit mir versöhnt. Wenn du wissen willst, wie Gott über dich denkt, Friede. Wenn du wissen willst, was Gott von dir und für dich will, Frieden. Keinen Streit, keinen Zank, keinen Krieg. Er ist nicht mehr gegen dich. Er fügt dir kein Leid zu. Gott hat in Christus Frieden gemacht. Und das kann nur er tun. Und wir sehen ja, wie jämmerlich alle unsere Bemühungen sind nach Frieden. Die gehen nämlich nach dem Prinzip: Zeig mir, dass du gut bist, dann halte ich Frieden mit dir. Zuerst mal du und dann ich. Gott ist als Erster hingetreten und hat gesagt, ich schließe Frieden. Und wenn ich Frieden schließe, dann ist das wirklich wahrhaftiger Friede. Und zu dieser Gnade, im zweiten Vers sagt der Paulus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben. Dieser Zugang zur Gnade, den haben wir durch diesen Friedensschluss Gottes mit uns. Und der ist fortwährend. Und den dürfen wir in einer fortwährenden Beziehung ausleben. Wir haben fortwährenden Zugang zu allem, was Gott ist. Es gibt diese Vergebung, die wir brauchen, immer wieder. Sei nicht verzagt, wenn du immer wieder hinfällst. Gott wird dich immer wieder aufheben. Es gibt immer wieder Vergebung, jeden Tag neu. Gott wird nicht müde, auch wenn ich schon längst müde bin über meine eigenen Dummheiten und Übertretungen. Gott wird nicht müde. Es gibt immer wieder Frieden. Und da, wo wir Menschen uns aufmachen, diesen Frieden zu entdecken, wird Gott uns mit allen seinen Möglichkeiten unterstützen. Wir brauchen es nur ergreifen. Und wir haben immer wieder Zugang in sein Haus, Zugang zu seinem Herz, Zugang in seine Arme. Der Vorhang, sagt uns sein Wort, ist zerrissen. Wie ist der Vorhang zerrissen? Von oben nach unten. Nicht von unten nach oben. Nein, Gott ist der, der den Frieden gibt. Wir können von uns aus diesen Frieden nicht halten. Du kannst die Tür schließen, du kannst der Tür ausweichen, aber Gott wird diese Tür zu ihm nie wieder schließen. Wir haben jederzeit Zugang. Wir haben ein Zuhause mit offenen Türen. Was uns angeht, wissen wir, wie es Gott ums Herz ist. Er wünscht sich Frieden und Freundschaft und Versöhnung. Die dritte Dimension, wie ich schon gesagt habe, da sagt Paulus, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Rühmen bedeutet vom Griechischen her, wir freuen uns. Er freut sich einen Ast ab, wenn er dran denkt, was auf ihn zukommt, in der Zukunft. Für Paulus ist es nichts Vages, das ist was ganz was Bestimmtes, eine gewisse Zuversicht. In der Zukunft bin ich bei Gott und das wird herrlich. Und da ist Paulus überschäumend und hingerissen. Wir rühmen uns dieser zukünftigen Herrlichkeit. Sie macht ihm keine Angst. Es ist kein dunkler Tag, kein furchtbarer Moment, sondern eine wunderschöne Angelegenheit. Und dann, ganz am Schluss, Vers 3 und 4, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Paulus, jetzt wirst du mal unheimlich. Wie kann man sich der Bedrängnisse rühmen? In diesen dritten und vierten Vers, da spricht er über eine Kraft, die in der Anfechtung mächtig ist. Er sagt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung und Bewährung Hoffnung. Eine Geschichte habe ich noch. Alle guten Dinge sind drei. Die liebe Clara, die liebt es, in den Bergen unterwegs zu sein. Jeden Sonntag war sie draußen. Hügel, Wälder, steile Hänge, weite Wege. Bewegung war für sie Freiheit. Bis zu dem Tag, an dem sie an einer nassen Gesteinsplatte ausrutschte, ein komplizierter Bruch, Operation, Wochen im Krankenhaus. Doch das Schwierigste kam danach, Reha. Und der erste Termin war sehr ernüchternd. Die Therapeutin bat sie, einfach nur vom Stuhl aufzustehen, ohne Hilfe. Und Clara versuchte es, ihre Muskeln zitterten, der Schmerz war deutlich, sie sank wieder zurück. Die Therapeutin sagte, liebe Clara, nicht verzweifeln, das ist normal. Wir bauen das wieder neu auf. Und am Anfang wirkten diese Übungen lächerlich klein. Ein Bein leicht anheben, 5 Schritte mit Krücken, 10 Sekunden Gleichgewicht halten. Clara hätte lieber große, schnellen Fortschritt gehabt. Aber ihr Weg bestand aus Wiederholungen, Langsamkeit, Geduld. Und manche Tage waren richtig frustrierend, andere überraschend gut. Doch etwas geschah fast unmerklich. Was anfangs unmöglich war, ging plötzlich. Was wackelig war, wurde stabiler. Was schmerzte, wurde kräftiger. Nicht, weil der Schmerz schön war, sondern weil sie im Schmerz trainierte. So beschreibt es Paulus im Brief an die Römer. Bedrängnis bringt Geduld. Geduld aber Bewährung. Und in der Bewährung erleben wir Hoffnung. Anfechtung ist manchmal wie eine geistliche Reha. Man fühlt sich schwach, verunsichert, auf einmal nicht mehr belastbar. Aber gerade im Dranbleiben, gerade in den kleinen, unspektakulären Schritten wächst etwas. Geduld. Warum Geduld? Weil Heilung Zeit braucht. Bewährung, weil man merkt, boah, es geht mehr als ich dachte. Hoffnung, weil man merkt, Fortschritt ist möglich. Claras größter Moment kam Monate später. Kein Applaus, kein großes Ereignis. Sie ging allein eine kleine Strecke ohne Krücken, langsam, vorsichtig, aber selbstständig. Und sie wusste, der Sturz war nicht das Ende ihrer Beweglichkeit. Er war aber der Beginn eines neuen Anfangs. Kraft in der Anfechtung zu finden, heißt nicht, den Sturz zu feiern. Es heißt, sich im Wiederaufstehen formen zu lassen. Und es geschieht oft nicht laut, nicht spektakulär, aber Schritt für Schritt. Und irgendwann merkt man, ich bin nicht nur wiederhergestellt, ich bin kräftiger als zuvor. Und das ist eine erstaunliche Aussage. Paulus sagt nicht, Anfechtung ist angenehm. Er sagt auch nicht, Christen leiden nicht. Aber er sagt, in der Anfechtung wirkt Christus in uns. Und in Christi wirken lernen wir Geduld. Lernen wir standhalten unter Last. Und wir erleben Bewährung. Und unser Charakter darf sich stärken und formen. Bewährung ist auch so ein altmodisches Wort, bedeutet, es ist etwas erprobt und geprüft und echt geworden. Und so geschieht in Anfechtung etwas sehr Tiefgründiges. Wisst ihr, in der Anfechtung wird unser Glauben nicht mehr theoretisch sein, sondern ganz praktisch. Und Vertrauen auf Gott wird nicht behauptet, sondern gelebt. Und Gott wird nicht nur geglaubt, sondern erfahren. Und dann entdeckt man, boah, Gott trägt wirklich. war kein Schmäh. Das war nicht irgendwie so eine Art Tröstung, sondern er trägt ja wirklich. Seine Zusagen halten. Und das gibt neue Festigkeit, eine innere Festigkeit. Und daraus dürfen wir Hoffnung schöpfen. Und das hat Paulus gewusst. Das Ziel dieses ganzen Textes ist, auch wenn es manchmal eng wird, seid ihr dessen bewusst, Reminiscere, seid ihr bewusst. In Christus bist du bereits gerecht. In Christus hast du bereits Frieden. In Christus ist die Hoffnung eine Gewissheit. Nicht Wunschdenken, sondern feste Erwartung. Anfechtung nimmt uns falsche Sicherheiten, aber sie vertieft die echte Sicherheit. Sie macht uns bewusst, was echt ist im Leben. Und wir finden neue Kraft, nicht aus uns, sondern aus dem, der echt ist und wahr ist und gerecht ist, nämlich Christus. Amen.